da mir der Oliver sowieso auf den Zeiger geht, ich kick ihn jetzt mal. Und dann habe ich meinen ganzen Account da gelöscht. Ich habe da echt die Schnauze voll gehabt von dem Teil. Naja, sei es drum. Also, fangen wir mal an. Welche Nummer haben wir denn? Mal ein bisschen hochscrollen.
129.
Dankeschön. Technik wird zu 129. Es geht um Layout-Tabellen total. Heute mit mir dabei sind Dirk Jesse.
Hallo.
Und der Thomas Kaspers.
Guten Tag.
Bam, 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 bam. Hier schneide ich später.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Ja, wir alle drei, beziehungsweise noch mehr Webkrauts, haben einen schönen Artikel im Netz gefunden, beziehungsweise eigentlich zwei, die aufeinander aufbauen. Wer möchte mehr was drüber sagen?
Dirk hatte sich am meisten darüber aufgeregt, deswegen darf er anfangen.
Genau.
Gut, genau, dann sage ich was, ja. Ich habe vor, wann war es? Am Mittwoch, glaube ich, ne? Aha. Den Artikel in meinem Feedreader gefunden von Mike D. Der da heißt The Swollenness of CSS Evangelism und der sich in 13 wunderschön formulierten Punkten einen ebenfalls im Netz erschienenen Artikel über 13 Gründe, warum CSS viel, viel besser ist als Tabellenlayout, zur Brust nimmt und jeden einzelnen Beitrag, jeden einzelnen Punkt in dieser Diskussion widerlegt. Und da dieser Artikel sehr, sehr lang ist, hat das also gereicht, um, bevor ich am Ende war, beim Lesen schon wirklich in Richtung 100 zu gehen. Mir sind die Haare zu Berge gegangen und erst am Ende dieses Artikels kommt im Prinzip eine Auflösung, worum es Mike Davis hier eigentlich geht. Ja, das hat aber dann eine ganze Weile gebraucht, um mich ein bisschen abzuregen.
Ich hatte auch so das Gefühl, als ich den in Vorbereitung zu der Sendung gelesen hatte, dass ich auch kurz davor war, meine eigene Schuhe vollzubrechen. Ich dann aber am Ende angelangt bin und habe dann so langsam verstanden, worum es sich dreht. Und vor allen Dingen, ich wusste nicht, von wem diese Webseite ist, beziehungsweise von wem der Artikel ist. Guck dann unter Kontakt und Impressum, habe nichts gefunden, guck auf die Startseite und sehe Mike Davis, aha, interessant, Senior Web Developer für Yahoo Europa. Und da habe ich mir gedacht, Moment, eigentlich ist er doch, wenn einer derjenigen, die eigentlich richtig Ahnung davon haben sollten, dass das alte Vorurteil, Tabellen sind böse, CSS ist besser, dass er dafür stehen könnte. Aber wie gesagt, genau. Interessanter Artikel und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ja, wollen wir vielleicht mal einsteigen mit den 13 Punkten, die er so erzählt hat?
Ja, vielleicht sollte man noch einen Warnhinweis nachschieben, dass wenn denn jemand liest, den Artikel von Mike Davis, Link wie üblich in den Shownotes, doch bitte zuerst unten anzufangen und den quasi von unten nach oben zu lesen, weil der Mike eben eigentlich gemacht hat, was man nicht machen sollte, also zumindest wenn man mit einem Publikum rechnen muss, was sehr schnell mal eben eine Seite überfliegt und nicht der ganzen Argumentation folgt, die aufeinander aufbaut und dann am Schluss wird das Ganze dann erst rund gemacht durch den letzten Abschnitt Advice for CSS Evangelists, der das dann nochmal darlegt, worum es Mike eigentlich wirklich geht. Also wenn man das nur überfliegt, dann kommt man natürlich sehr schnell zu dem Schluss, der spinnt und der findet irgendwie Layout-Tabellen viel besser als CSS und versucht das jetzt zu verkaufen. Und genau das ist es nicht.
Im Prinzip ein Horror-Thriller, der 5 Minuten vor Schluss nochmal sich die gesamte Handlung um 180 Grad dreht.
Genau. Deswegen bitte entweder, wenn ihr oben anfangt, bitte zu Ende lesen oder wie Thomas sagt, am Ende anfangen. Okay, ja, worum geht's denn da?
Fangen wir mit dem ersten Punkt an.
Gern.
Ja, klar. Faster Page Loading. Mhm. Also das typische Argument für CSS-Layouts ist ja, dass Seiten, wenn sie mit CSS entwickelt sind, schneller laden, weil eben Style Sheets gecached werden und demzufolge nicht so viele Daten vom Server geholt werden müssen.
Mhm. Und das, Entschuldigung, da hake ich mal kurz ein. Das ist ja das, was teilweise auch wir, auf jeden Fall aber die CSS-Evangelisten immer behaupten. Also, dass Webseiten schnell laden, sofern CSS eingesetzt wird. Und der Mike hält eben dagegen und ja, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, und man kann sich auch sagen, warum er dagegen hält. Er sagt eben ganz einfach, CSS wird in der Regel ausgelagert, in der Regel auch nicht sonderlich schön, mit mehreren Style Sheets, das heißt alles Latenzzeiten, Wartezeiten, HTTP-Requests, da wird auch nicht sonderlich viel optimiert, und das ist nicht wirklich glaubhaft schneller, als zu sagen, ich habe hier ein einfaches Table-Layout, das ist das Markup, das bisschen mehr, was an Markup dabei im Quelltext steht, wird innerhalb dieses einen Requests geladen, was sowieso das HTML-Dokument vom Server zieht und ist damit schon flinker.
Genau, er sagt ja auch, dass Inline-CSS eine Möglichkeit wäre, das bei CSS-Layouts schneller zu machen. Allerdings die Web-Evangelisten, die ja die Ladezeiten irgendwie hervorheben, das doch, weil es eben sauber ist, auslagern wollen.
Ja.
Und er hält eben dagegen.
Wartbarkeit und ähnliches. Ne? Ja. Also, das ist natürlich, wo nicht die immer wieder gleichen Anweisungen und Regeln in allen HTML-Dokumenten drin stehen haben willst. Also das ist natürlich ein Argument dafür. Worauf Mike aber abhebt, ist, dass es gibt eine Untersuchung, die ist schon ein bisschen älter von Yahoo, dass ein ganz großer Teil der Besucher bei Yahoo mit einem leeren Cache vorbeikommt. Also dass dieser vermeintliche Effekt des CSS ist sowieso schon bei einer Seite wie Yahoo, die bei vielen Leuten vielleicht auch die Startseite ist, liegt sie sowieso schon im Browser-Cache und muss nicht nochmal extra vom Server angefragt werden, beziehungsweise sie wird angefragt, Server sagt, du hast sie schon, die ist nicht veraltet, also nimm die in deinem Cache ist. Da spart man schon eine Menge Traffic, aber das Problem ist, dass eben sehr viele Webbrowser offensichtlich so eingestellt sind, dass sie beim Schließen des Webbrowsers den Cache gleich mitleeren. Das ist ein Knopf in Firefox, den kann man drücken. Wenn man das gemacht hat, werden die Style Sheets dann eben auch gelöscht und dann bei jedem neuen Aufruf der Seite dann wieder neu geladen. Und damit ist natürlich der Performance-Vorteil des Cachings komplett weg.
Wobei man dazu sagen muss, dass das natürlich nur, sagen wir so, für diesen Fall gilt, Browser zumachen. Beim Erstbesuch der Seite, selbst da, wenn der Cache leer ist, ist es klar, dann lade ich diesen ganzen Krempel runter, egal wie er im Layout angelegt ist, ob nur als Tabellenlayout oder als CSS. Mhm. Aber schon bei der zweiten Seite, die ich lade, von derselben Domain, ne? Also wenn ich nicht den Cache generell ausgeschalten habe, dann kommt dieser Effekt wieder zum Tragen.
Ja, aber der wichtige erste Eindruck ist, die Seite lädt langsam.
Genau, das ist das Problem. Du kommst das erste Mal auf eine fremde Seite und gehen langsam.
Ja, auch beim zweiten Mal auf eine fremde Seite, wenn ich zwischendurch meinen Browser zugemacht habe. Ne? Also am nächsten Morgen zum Beispiel. Genau. Ne? Habe ich wieder das Problem, die lädt ja ewig langsam und alle Folgeseiten auf dem Server laden dann relativ schneller. Aber die erste Seite, die den ersten Eindruck hinterlässt, lädt ewig langsam.
Ja. Was hier natürlich nicht in der Argumentation mit auftaucht, ist, dass Tabellen generell erst gerendert werden, wenn deren Inhalte da sind. Mhm. Das heißt, wenn ich also eine Tabelle aufbaue und dort ein grafisches Layout dahinter reinpacke, indem ich eben entsprechende Image-Elemente da drin habe, dann müssen diese Inhalte in der Regel alle erstmal halbwegs vollständig geladen sein, ehe der Browser mit dem Rendern anfängt. Und genau das macht CSS nicht, sondern CSS, wenn das die ersten zwei Container oder den ersten Container innerhalb von Body, wenn der da ist, dann wird der gerendert.
Ja, wobei auch das lässt sich mit Tabellenlayouts umgehen. Also bitte nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht pro Tabellenlayouts argumentieren. Ich versuche nur gerade das nachzuvollziehen, was der Mike gemacht hat, nämlich die Argumente von dem Menschen, wie hieß er, Matt irgendwas.
Moment, ich habe es mir aufgeschrieben.
Also der
Matt German heißt er.
Ja, auch da kannst du natürlich eine Seite, die mit Layout-Tabellen aufgebaut ist, so aufbauen, dass du eben für verschiedene Elemente verschiedene Layout-Tabellen nimmst. Es muss nicht eine ganz große sein, sondern du klatscht einfach zig Tabellen nacheinander, die dann natürlich progressiv alle nacheinander laden. Und auch da kannst du halt Tabellen-Layouts mit CSS vermischen, mit Table-Layout-Fixed und so weiter. Kannst du auch Performance optimieren. Ne? Mhm. Also insofern ist das auch eigentlich kein sauberes Argument pro CSS. Hm.
Ja, aber das zeigt auch vorweg, wenn ich das Ganze mal vorwegnehme, dass die Argumentation, also wenn ich jetzt diesen letzten Absatz mal beiseite lasse, dass die Argumentation, dass sie sich an den Haaren herbeizieht, der Mike. Und zwar sagt er zwar auf der einen Seite, also Tabellenlayouts sollte man, wenn man sie macht, denn auch richtig gut durch, ich sag mal, also richtig durchplanen und dann richtig veröffentlichen und das nochmal prüfen und richtig sauber machen. Also richtig Aufwand reinstecken. Auf der anderen Seite sagt er auch, dass die Nobodies, die sich eben nicht auskennen, für die CSS zu schwierig ist, worauf er ja auch ein bisschen eingeht später, dass er dann wiederum sagt, für die muss es ganz einfach sein. Also, naja, also deswegen, also schlussendlich stelle ich mir dann immer noch die Frage, ob es ein bisschen Scherz war von ihm oder ob es ihm wirklich nur um die Widerlegung gilt und er wird schreitet ein paar Gesetze, indem er auch ein paar Argumente reinzieht, die vielleicht nicht hundertprozentig gelten. Aber wie gesagt, darum soll es erstmal gar nicht gehen. Es geht einfach nur darum, einfach mal zu vergleichen und beziehungsweise die Leute darauf aufmerksam zu machen, überlegt doch mal, was ihr da redet. Ja? Also wenn ihr jetzt sagt, CSS ist schneller, dann muss es nicht unbedingt stimmen, weil auch Tabellen können schnell sein.
Das kommen wir beim nächsten Punkt, ne? Geht's ja gleich weiter. Oder bei dem nächsten Punkt. Nehmen wir den nächsten gleich mal. Lowering Hosting Costs. Das typische Argument, ne, mit CSS habe ich geringeren Traffic, weil eben wieder, das geht jetzt alles wieder, die Kette bezieht sich jetzt immer wieder auf die vorgehenden Punkte, weil ich eben vorher sage, ich habe den Cache angeschalten, ich kann das Styling im Prinzip auslagern. Und Sachen, die gecached werden, werden automatisch nicht nochmal runtergeladen. Demzufolge geringeren Traffic, geringere Kosten. Das ist das Argument von der ursprünglichen Chromatic-Seite. Und ja, das wird hier an der Stelle genauso widerlegt wegen dem Cache. Na, wenn man sagt, wo kommt das her? Na, wenn der Cache nicht an ist, kann das alles nichts bringen. Ich lagere eher noch aus. Das heißt, statt einem einfachen Dokument, wo alles drin ist, hole ich mir zusätzliche HTTP-Requests, indem ich zusätzliche Dateien, nämlich die Style-Sheets, anfordere, was in der Regel dann eher länger dauert.
Ja, dazu kommt, dass dieser Mensch bei Chromatic Sites sich ja quasi durch seinen eigenen Quelltext ja selbst widerlegt. Also wenn
genau.
Sagt, er hätte da Lowered Hosting Costs, schreibt er in seinem Artikel und ja. Das ist alles viel schneller und so weiter und hat aber selber
11 Dateien, also zumindest Mike hat es so aufgezählt. 11
Style-Sheets, aber Dirk, du sagtest irgendwie, in Wirklichkeit sind es, weil da nochmal welche dynamisch nachgeladen werden, sind es 20 Style-Sheets.
Also ich habe jetzt hier nachgeguckt, ich finde hier 21 Style-Sheets auf seiner Seite.
21 Style-Sheets, ne? Der braucht, um diesen einen Artikel darzustellen. Das ist ja nicht nur die Cache-Problematik, sondern es muss dann ja auch 21 Mal beim Server angefragt werden, hat sich die Datei geändert. Also selbst wenn die lokal im Cache vorliegt, fragt der Browser ja trotzdem diesen Last Modified beim Server an und der Server sagt, nee, ist, also man hat trotzdem 21 Requests, die erstmal hin und her müssen, bevor der Browser irgendwas machen kann.
Ja. Zumal das hier, ich gucke mir die Stylesheets gerade an, das ist also pro Stylesheets ist das nicht mehr als maximal eine A4-Seite. Ne, Books CSS, Node CSS, Default CSS, System CSS, User CSS, Content Modul CSS, Field Group CSS, View CSS, HTML Element CSS, Tabs CSS.
Ja, er hat ein bisschen zu viel gewollt.
Da stehen teilweise dann 20 Zeilen drin. Ne?
Ganz genau. Scherz, also, das ist geschwindigkeitstechnisch eine Katastrophe.
Also ich nehme mal an, dass er ganz einfach eine kleine Seite hat, die kaum gelesen wird, sodass sich bei ihm gar kein Traffic aufstaut, sodass er eben der Meinung ist, er würde da Traffic-Kosten sparen. Ja. Wahrscheinlich hat das noch nicht ganz groß mit großen Seiten zu tun gehabt, wo es wirklich wichtig ist, wie viel Bytes du rüberschickst. Und dass du wirklich nochmal, auch heute in Zeiten von DSL, in jedes einzelne Bild reingehst und optimierst wirklich jedes einzelne Bild und welches Format nimmst du. Also zumindest habe ich so bei Sevenload gemacht. Also da habe ich jedes, wirklich jedes einzelne Bild auch wenn es ein Background ist, geguckt, kann ich die zusammenmergen und mir irgendwelche Techniken überlegen. Das muss echt klein sein, sonst läuft da Traffic auf ohne Ende. Und bei ihm ist es offensichtlich nicht der Fall, deswegen kommt er mit seinen über 20 Stylesheets gut aus wahrscheinlich.
Da gab es ein interessantes Mal, einen interessanten Vortrag von Nicole Sullivan von Yahoo, die über Website-Performance geredet hat. Da müsste man mal gucken, ob wir den Beitrag nochmal rausfinden. Das war so eine Präsentation, wo sie darüber geredet hat, wie beispielsweise bei Amazon das ist. Wenn die haben bei Amazon wohl eine Untersuchung gemacht und getestet, wie sich die Umsätze entwickeln, wenn die Seite schneller oder langsamer wird.
Ja, und zwar um Zehntelsekunden schneller.
Genau, da ging's, glaube ich, um 0,1 Sekunden langsamer, hieß da automatisch, glaube ich, ein Prozent weniger Umsatz.
Es war sogar zweistellig, was da an Umsatzeinbußen dann zu verzeichnen war.
Ja, also das ging extrem schnell hoch.
Und ja.
Das ist das, was man sich als normaler Einzelentwickler für eine popelige kleine Homepage einfach nicht vorstellen kann.
Ja, und das ist genau der Punkt, was Herr David eben meinte, dass das sehr oft du aus einem GIF oder Ping oder einfach nur über die Entscheidung, nämlich ein GIF oder Ping, da so dermaßen viele Bytes rausquetschen kannst und ob du jetzt 16 oder 32 Farben nimmst, genau zu kontrollieren, sieht man da überhaupt einen Unterschied auf dem durchschnittlichen Monitor.
Richtig.
Kannst du da viel mehr rausquetschen, als du jemals irgendwie per CSS versus Table erreichen kannst.
Ja, oder ein klassisches Beispiel ist auch, wenn man sich für eine grafisches Menü entscheidet, nimmt man denn Einzelbilder oder schmeißt man die alle zusammen, auch in den verschiedenen Status? Und mach das mit Sliding Door Technik. Auch alleine nur schon damit kannst du super, super viele Kilobytes sparen. Alleine schon, weil in jeder einzelnen Datei, so viel vorweggenommen, muss ja immer der Kopf gesendet mit werden. Von wegen, ich bin eine GIF-Datei, ich habe so und so viele Farben und jetzt fange ich mal an. Und da steht halt in jeder Datei drin und alleine das summiert sich schon, so dass man denkt, mit einem großen Bild, was ich hin und her verschiebe, kann ich schon echt einiges sparen.
Ja, ganz klar. Ja, und für CSS ist das natürlich genauso. Ne? Es macht schon durchaus Sinn, CSS zu zerlegen in verschiedene sinnvolle Bausteine, einfach um es auch bei großen Projekten pflegen zu können. Natürlich kann ich eine kleine Homepage oder ein kleines Blog mit einem Stylesheet, komme ich da zurecht. Aber wenn ich eben große, umfangreiche Seiten habe, dann wird auch dort so ein einzelnes Stylesheet elend lang. Mhm. Ne? Das wird wahrscheinlich niemand aus einem Stück gefeilt entwickeln. Aber der Unterschied ist eben der, dass man, wenn ich weiß, dass ich auf Performance gucken will, dass ich dann eben sage, gut, die Entwicklerfassung ist das eine, das, was ich auf der Seite dann wirklich laufen habe im Live-Betrieb, ist was anderes. Und das wird eben entsprechend optimiert. Mhm. Na? Aber genau diesen Schritt macht kaum jemand.
Ja, und das ist aber der wirklich viel bringt.
Ganz genau.
Der bringt dann wirklich extrem viel. Ja, sind wir bei Punkt 3.
Ja.
Redesigns genau. Are more efficient, behauptet der eine. Ich lese es mal im Englischen vor. So, redesigning a website using tables is significantly slower than redesigning a website using CSS. Behauptet er also, dass das Redesign einer Webseite mit Tabellen langsamer vonstatten geht als das Redesign mit CSS. Und wie das so ist, Mike versucht es dann zu widerlegen. Und wie das dann so ist, kann ich da Mike eigentlich auch nur beipflichten, weil ich jetzt in meiner gesamten Karriere, die nur auch schon ein bisschen länger andauert, kein einziges Redesign vor die Brust gekriegt habe, wo nicht auch das HTML angefasst werden musste.
Ja.
Ja. Ich wüsste auch nie, wie man es richtig begründen kann. Wenn ich davon ausgehe, sagen wir so, vor 10 Jahren CSS-Tabellen waren der Stand der Technik. Mhm. CSS. Sei es mal drum. Warum sollten die Leute, die damals entwickelt haben, langsam jetzt pauschal langsamer arbeiten als die Leute, die jetzt ein Layout entwickeln?
Nee,
das zweite Beispiel ist, als konkretes Mal, mein aktueller Arbeitgeber hat eine Webseite mit einem Tabellenlayout, einem dreispaltigen. Und ich an der Stelle, wenn man so ketzerisch ist, kann man auch behaupten, das ist in 5 Minuten zusammengebaut, nämlich Tabelle auf, 3 Spalten, Tabelle zu und es funktioniert. Mhm. Mit CSS braucht man ein bisschen länger.
Absolut. Ja.
Also
Ich meine, das alte Argument, dass Redesign schneller gehen, ist ja auch an den Haaren herbeigezogen, weil es eigentlich schön passt, wenn man sich überlegt, ich habe meine HTML-Struktur und ich ändere jetzt mal die Farben und ich verschiebe mal die rechte Spalte nach links, ohne dass ich jetzt das HTML anfassen muss, dann stimmt das zwar. Allerdings sei es dazu gesagt, dass wenn man ein Redesign macht, und ein Redesign ist ja kein Refresh, sondern ein Redesign geht ja wirklich auch in die Struktur, dass man überlegt, wie kann ich das heute besser machen? Oder ich habe neue Anforderungen an die Seite, dass ich sage, ich brauche jetzt nur eine Sidebar oder ich brauche jetzt noch irgendwelche Teaserbereiche oder sonstiges. Beziehungsweise ich habe dazugelernt, das Ganze effizienter zu machen. Genauso wie bei Technikwürze, da habe ich auch das HTML nochmal eben angefasst, weil ich dachte, Mensch, ich baue das jetzt um und mache das nochmal wirklich ganz neu. Und schlussendlich, also es ist ein fadenscheinliches Argument, das ursprüngliche, das heißt, ich kann mit CSS global über alle Webseiten das leicht ändern, also leichten Redesign machen. Die Praxis sieht aber wirklich so aus, dass wenn man ein Redesign macht, dass man auch das HTML ändert und in Summe HTML plus CSS, sagt Mike, ist das aufwendiger, als wenn ich jetzt meinen HTML-Tabellenkram hin und her schiebe.
Oder zumindest vergleichbar.
Ja. Ja.
Also ob ich jetzt dann, wenn jetzt blau auf einmal grün sein soll, ob ich das dann global über Suchen ersetzen, über meinen ganzen HTML-Bestand ändere einmal oder ob ich dann eine Zeile im Code vom Stylesheet ändere, ist jetzt auch nicht so der Riesenunterschied eigentlich. Klar bin ich mit der einen Zeile Code im CSS schneller fertig, aber auch in tausenden Seiten HTML-Bestand oder in der Datenbank per Suchen und Ersetzen mal eben die Farbe A in Farbe B ändern, ist jetzt auch nicht so der Riesenaufwand. Also auch da ist, das ist auch nicht unbedingt so das Killer-Argument, dass Redesigns effizienter sind. Selbst bei kleinen Änderungen ist es...
Ja. Wo man einhaken könnte, also mal so, ich vermute, dass das ursprüngliche Argument bezieht sich ja darauf, auf das, was Webstandards eigentlich propagieren, eine Trennung von Inhalt und Layout.
Ja.
Na?
Das gilt dem ja nach wie 100, vor.
Wenn dem hundertprozentig so wäre, dann hätte ich eben die Möglichkeit, das Layout komplett unabhängig von der HTML-Struktur zu entwickeln. Nur das ist eben nicht so. Ja. Ne? Also diese hundertprozentige Trennung kriegen wir nicht hin. Wo man effektiver werden kann, und jetzt kommt es wieder in den persönlichen Geschmack, da kommt natürlich auch das hin, was ich mache, wo ich sage, ich empfehle es ja auch, nehmt Frameworks. Nicht jedes, aber es gibt zumindest einige, wo ich sagen kann, dort habe ich in gewissen Grenzen für die Layout-Basis, die Möglichkeit, nur mit CSS diese Grundstruktur schon mal zu machen. Und hole mir dadurch ein bisschen Zeit rein. Aber sag mal so, je komplexer dieses so ein Projekt wird, desto geringer ist dieser Anteil. Weil eben nachher die Inhalte kommen. Wir hatten mit dem Tom, hat sie gesagt, ne? Wenn man einfach sich überlegt, man hat vor 3 Jahren mal einen Blogbeitrag geschrieben und wie man dort beispielsweise Code ausgezeichnet hat. Na, und jetzt macht man ein Redesign, derselbe Inhalt muss aber rein und jetzt müssen die Inhalte umgeschrieben werden. Na, das ist unter Umständen, diese Sachen, wenn man sagt, man macht alle 2-3 Jahre macht man ein Redesign von der Seite, vielleicht sogar noch häufiger, aber die Inhalte ändern sich unter Umständen gar nicht. Das heißt, man hat viel mehr zu tun, damit das Markup der Inhalte auf aktuellen Stand zu bringen, als das eigentliche Layout.
Na, ja,
und damit ist dieses Argument einfach weg, weil es nicht mehr relevant ist an der Stelle.
Ja, die Argumentation geht ja immer von einer idealen Welt aus.
Also
dass
genau.
Wirklich ganz sauber getrennt ist, Inhalt von Präsentation. Aber das Problem ist ja, dass du in HTML ja oder mit HTML ja schon gar keine saubere, also in der idealen Welt wäre nicht nur der Inhalt von der Präsentation getrennt, sondern auch der Inhalt von der Struktur getrennt. Ja. Und das hast du in HTML ja schon nicht mehr.
Genau,
die Struktur. Du hast ja automatisch eine Form der Struktur drin, die schon eine bestimmte Art der Präsentation impliziert, über Überschriftenstrukturen und Ähnliches. Also das hast du in HTML ja schon, hast du ja da eine saubere Trennung. Das heißt, du musst es immer wieder anfassen. Das Beispiel, um das Beispiel auszuführen, was der Dirk da eben angesprochen hat, da ging es ganz konkret um das Weblog von Einfach für alle, was jetzt auch schon bald 8 Jahre läuft. Und da haben wir natürlich immer wieder Code-Listings drin, aber wie das dann so ist, haben wir vor 8 Jahren Code-Listings anders ausgezeichnet, als was vor 6, vor 4, vor 2
heute. Genau.
Ja, genau. Ja. Das heißt, bei jedem Redesign musste dann wirklich dann ein Dump aus der Datenbank gezogen werden und der Code angepasst werden, weil er dann einfach nicht mehr passte.
Richtig. Also
ein simples Beispiel, so früher hab ich Code-Listings einfach mit Pre und Code gemacht, mittlerweile mache ich sie mit OL, also als Ordered List, weil es ist ja nichts anderes als eine Liste, ein Listing. Ich hätte dann jetzt die Wahl zwischen, ich mache bei jedem Redesign lasse ich die alten Styles drin und blähe damit meinen Style-Sheet auf. Bei 4 oder 5 Redesigns hätte ich jetzt 4 oder 5 verschiedene Versionen in CSS wie Code-Listings aufgebaut.
Und Sachen, die sich alle gegenseitig überschreiben und du weißt nicht mehr, wo ist jetzt der Ursprung. Ja,
mit den ganzen, mit der ganzen Kaskaden- und Spezifizitätsproblematik und so weiter. Oder ich hätte die Möglichkeit, jetzt dann jedes Mal alle 2 Jahre das HTML anzufassen.
Da reingeschmissen, dieses Problem, die Redesigns, das CSS immer ständig mitzuschleifen, ist auch das, was ich in vielen Werbeagenturen sehe oder bei vielen Webworkern, die arbeiten, die sich Beispiele aus dem Netz kopieren in Sachen CSS, Tabs oder was auch immer die zu gestalten sind, hauen die dann rein, prüfen die nicht, überarbeiten die nicht großartig und überlegen sich, also merken dann, stellen an irgendeiner Stelle fest, dass gar nichts mehr hinhaut oder hier irgendeine Anweisung drin ist, die irgendwas macht, was ganz komisch ist, aber sie wissen nicht, wo es definiert ist. Ja. Auch ein Beispiel aus der Praxis. Aber was ich noch einfügen möchte, wo ich auch meinen HTML-Quellcode eventuell nochmal überarbeiten müsste oder generell die Inhalte ist, damals kleine Bilder verwendet. Ich mache heute ein Redesign und wir haben heute alle größere Monitor, alle Monitore, größere Auflösungen. Dementsprechend möchte ich die Bilder ein bisschen, die Inhaltsbilder plakativer gestalten, mache sie also größer. Also auch dann, wenn ich wirklich konsistent in allen Artikeln, auch in den alten, das ans neue Layout, die breitere Spalte anpassen möchte, müsste ich sogar die Bilder nochmal überarbeiten. Ja. Also ein Redesign heißt nicht einfach nur ein bisschen im CSS rumbasteln. Die Praxis sieht wirklich ganz anders aus.
Genau, und deswegen können wir das nächste Argument eigentlich gleich mitnehmen und eigentlich mit wegwischen. Das heißt nämlich, Redesigns sind preiswerter.
Genau.
Wenn man sich das jetzt eben durchdiskutiert, was wir jetzt gerade eben zur Effizienz gesagt haben, dann kann man eigentlich nur dazu kommen, dass es vollkommen wurscht ist, mit welcher Technik ich arbeite. In jedem Fall, also davon hängt es nicht ab.
Ja.
So, sondern eher von einem sauberen Konzept, und von einem kontinuierlichen, sauberen Arbeiten mit bestimmten Standards, sodass ich eben bei jedem Redesign nur das Nötigste machen muss.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sauberes Arbeiten spart Geld und nicht die Technik, die du eingesetzt hast.
Ja.
Wie viel Redesigns haben, also ich erinnere mich an ein größeres Projekt, was ich mal gut, darf ich jetzt nicht mehr drüber verraten eigentlich, aber wo halt sehr, sehr viele Redakteure auch Zugriff auf die Gestaltung der Seiten hatten. Also mit irgendwelchen Tools, wie in dem Fall war Streamweaver, halt auch komplette Seiten gebaut haben. Und es gab halt keine einheitliche Farbgebung. Also ein Blau, was auf dem Monitor gleich aussah, war im Quelltext aber eben ein ganz leicht anderes Blau. Das heißt, du konntest also beim Redesign nicht einfach ersetzen Blau durch Rot, sondern du hast es nicht gegriffen gekriegt, weil es eben kein vereinheitliches Blau gab, sondern jeder Redakteur hat so lange am Schieberegler gedreht.
Das ist halbwegs hin, kann man seinen Monitor.
Halt, ja. Also insofern, nun da ist es dann groß, ob das mit CSS oder HTML gemacht ist, ist es einfach noch einen Schritt davor, ne? Das mangelnde mangelnde Qualitätsbewusstsein.
Genau, ja. Da kannst du mit auch Copy and Replace suchen und ersetzen, kommst du damit auch nicht weiter.
Keine Chance.
Ja. Das ist im Moment, würde ich sagen, das ist noch ein Riesenproblem. Gerade dieses Inhalte eingeben durch Redakteure. Wenn man sich anguckt, was es an WYSIWYG-Editoren gibt, für Inline-Editoren. Ne?
Und was sie nicht alles falsch machen können.
Was die für einen Schrott in das HTML nachher als HTML dort rausrendern. Also mittlerweile gibt es die FCK-Editor oder TinyMCI, die kriegen es ja mittlerweile halbwegs hin, wenigstens Überschriften und Absätze und einfache Listen zu generieren. Aber selbst bei diesen Dingern klicke ich, wenn ich ein Bild einfüge, dann wird mir immer noch was mit V-Space und H-Space da reingeschrieben. Ich kann die Teile nur relativ umständlich, konfigurieren. Es gibt bei jedem Editor ist in der Standardeinstellung erstmal drin, dass ich selbstverständlich Fonttext und sonst was da alles benutzen kann. Mhm. Ne? Und das ja. ist, wenn man sich die Leute anguckt, wie die damit arbeiten, die kommen von Word und in Word stelle ich oben von, da sehe ich, ich schreibe gerade in Times und will eben eine größere Überschrift haben und dann sage ich, die gehen dahin und sagen, nee, ich nehme jetzt nicht 12 Punkte, nehme jetzt 18 Punkte, anstatt den Text in eine Überschrift umzuwandeln. Und die arbeiten genauso nachher in ihrem Editor und die Editoren lassen es zu.
Und die Kunden wollen das auch so. Also ich erlebe es auch in der Agentur manchmal, wo ich als Entwickler sagen würde, wir geben euch, dafür habt ihr uns engagiert, das Design vor und wie Texte gerendert werden sollen und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich dem Kunden am liebsten eigentlich nur noch ein Textfeld geben, wo er maximal mit Textteil oder sowas seinen Text auszeichnet. Und der dann entsprechend gerendert wird. Die Kunden wollen aber standardmäßig, bevor ich meine Argumentation zutage bringe, wollen sie eigentlich immer, ich will sowas wie in Word machen, ja. Ich will hier fetten, ich will da doppelklicken und schön klickibunti. Sowas wollen die immer haben. Und da muss man natürlich auch, Entschuldigung, den Schwanz in der Hose haben und auch einem großen Kunden mal sagen, nee, Entschuldigung, aber du hast jetzt viel Geld dafür bezahlt, dafür, dass wir dir das einmal anständig machen und das ist jetzt dein Corporate Design. Und damit deine Redakteure dann eben nichts kaputt machen, reduzieren wir die Funktionen von diesem Editor. Ja. Also nur so kann es laufen.
Ja, damit sind wir eigentlich gleich beim fünften Argument. Ne? Also das passt da, fließt da sehr schön ineinander über. Da geht es um Visual Consistency Maintained Throughout Websites. Also um, dass man eben mit CSS es leichter erreichen kann, dass die gesamte Website gleich ist oder zumindest so eine gewisse Kontinuität über sämtliche Seiten hinweg erreicht wird. Und da finde ich, da merkt man ganz schön, also ich kenne diesen Matt German nicht, aber da an der Stelle hatte ich so das Gefühl, da reden jetzt wirklich zwei Leute aneinander vorbei, weil dieser Matt German offensichtlich jemand ist, der noch nie irgendwie eine richtig große Website bearbeitet hat. Wohingegen Mike Davis jemand ist, der wahrscheinlich noch nie eine richtig kleine Website hat. weil, also Mike sagt halt, das ist alles Quatsch, dass man da eben so eine Konsistenz mit hinkriegt, weil an wirklich großen, und der geht ja immer so von der Yahoo-Perspektive aus, also wo du wirklich 10 oder hunderttausende Seiten bearbeiten musst, kriegst du es einfach nicht hin, dass sich sämtliche Entwickler an eine Namenskonvention halten oder selbst wenn es eine Namenskonvention gibt und die ist noch so ausgefeilt, wird es immer wieder passieren, dass bestimmte Klassennamen oder IDs Auswirkungen auf Seiten haben, die du noch gar nicht getestet hast.
Ja.
Also du schreibst irgendwas in dein CSS rein und testest es auf den Seiten, die du gerade bearbeitest und die haben aber Auswirkungen auf Seiten, an die du gar nicht gedacht hast. Und dann macht es dann Bumm. Das ist halt eben bei richtig komplexen Auftritten in der Tat ein Problem.
Ja.
Man muss sich ja bloß mal die Yahoo-Seiten angucken. Yahoo hat ja einen riesen Pool von Seiten. Schon allein die Entwicklerseiten. Da gibt es ja nicht bloß ein Projekt, da gibt es ja viele. Ja. Und die sehen projektweise gleich aus, aber nicht da folgen nicht alle samt einem Corporate Design von Yahoo. Mhm. Und natürlich ist das eben so, dass man sagt, wenn ich so einen umfangreichen Pool an Webseiten habe, normalerweise hat so eine Firma hat in den seltensten Fällen auch das Geld, so ein Redesign für den kompletten Auftritt in einem Abwasch dann umzusetzen. Das ist doch ein riesiger Koordinierungsaufwand, der da zustande kommt, genau weil eben bei so vielen Redakteuren sich nicht alles bis ins Kleinste vereinheitlichen lässt, vermutlich.
Ja, Mike so, spricht ja auch.
Entschuldigung? Ja, du kannst, ich bin durch.
Mike spricht ja auch beim Redesign der Yahoo Homepage davon, dass da unter einem halben Jahr gar nichts geht.
Na?
Und das ist also nur für Yahoo Deckel.
Ne? Genau.
Als es noch darunter ist, von Yahoo Finance bis zu Flickr, da würdest du Jahre brauchen mit ich weiß nicht wie viel Entwicklern, um das mal zu redesignen.
Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Totschlagargument, wenn ich sage, ne, bei so großen Seiten ist das nicht hinkriegbar. Ne? Und damit das generelle Argument, dass man eben so eine Konsistenz hinkriegen kann, wegzuwischen. Ne? Weil, wie gesagt, bei kleineren und schon bei ist es durchaus möglich. Das zeigen ja auch viele Webseiten.
Ja, das ist auch das, was du, Thomas, sagst. Also von Anfang an wirklich sauber arbeiten, sich auf eine einheitliche Linie festlegen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, wenn man das wirklich stringent einhält, dass es am Ende leicht zu ändern wäre. Ja, aber
garantieren kannst du es trotzdem nicht.
Nee, natürlich nicht.
Ja. Ja.
Okay.
Gut, nächster Punkt. Oh, mein Lieblingspunkt.
Ja.
Better for SEO, Search genau. Engine Optimization. Mhm.
CSS ist besser für Suchmaschinen.
Genau, also das das normale Argument von CSS-Evangelisten ist, ich habe nicht mehr so viele Tabellen, HTML-Kram, wo super viel Struktur drin steht, ohne dass ich an den Inhalt rankomme, sondern ich mache nur so ein, zwei Divs auf, da steht mein Text direkt drin. Ich habe wirklich nur quasi den Text und ein paar Divs ist viel weniger als diese Tabellenkram und deswegen kann Google das viel besser indexieren. Ja. Jetzt habe ich es.
Ja.
Ja.
Tom, bist du?
Grober Unfug, weil gerade Google als Argument gar nicht zieht, weil sich Google einen feuchten Dreck um den Quelltext, also um das HTML, um die Auszeichnung der Inhalte kümmert und eher mit brutaler Gewalt versucht, aus den Inhalten selber irgendeinen Sinn rauszuziehen und das nicht über semantisches Markup und so weiter versucht.
Ja. Würde ich auch behaupten. Ja. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Webseiten sind denn im Netz, so wie die Webstandards es propagieren. Wenn Google darauf Rücksicht nehmen würde oder sich danach richten würde explizit, würden sie ja die 90% oder 95% des Webs nicht sauber indizieren können.
Ja.
Und was ist mit Seiten, die vor 10 Jahren entwickelt wurden und heute inhaltlich noch up-to-date sind, aber deswegen noch in Tabellen gesetzt sind, weil es gibt einfach keinen Grund, so eine Seite dann an der Stelle umzubauen. Na? Selbstverständlich kommt Google mit Tabellen ganz genauso klar.
Ja.
Ja? Also wüsste ich keinen Grund, warum Google an der Stelle dieser alten Technik an der Stelle den Garaus machen sollte oder wollte, weil ich vermute mal, ein Großteil des Webs ist noch so aufgebaut.
Ja, natürlich. Das ist ja, was Mike auch sagt. Wir haben ja dieses Chicken-and-Egg-Problem. Also, was war zuerst da? Also, auch Google steht natürlich vor dem Problem, mit Schrottcode klarkommen zu müssen. Und Die Realität im Web ist einfach Schrottcode. Sprich, sie ignorieren einfach den Code und gehen nur auf die Inhalte.
Ja.
Zumal, also Suchmaschinenoptimierung ist ja so eine Geschichte, ist ja keine exakte Wissenschaft. Man ist da ja auf Beobachtung angewiesen und kann immer nur gucken, wenn ich das so mache, was passiert mit meinen Seiten dann in Google und dann ändert Google den Algorithmus wieder und dann muss ich irgendwie so zwei konkurrierende Testcases bauen und die parallel ins Netz stellen und gucken, welche kommt dann in Google weiter nach oben und so weiter. Und das sind üblicherweise nicht die Mechanismen, die die Webstandards-Evangelisten dann so propagieren, mit denen du so eine Seite nach oben schießen kannst. Mhm. Da sind eben ganz, ganz viele andere, ganz böse Sachen teilweise, die man, wo man sich von Google nicht erwischen lassen soll, um eine Seite nach oben zu bringen. Ne? Oder eben, was Dirk schon sagte, wenn eine Seite 10 Jahre schon im Netz ist, dann ist die einfach, wird die von Google automatisch fast schon höher gewertet als irgendwas, was jetzt gerade seit 2 Wochen drin ist und auch keine Links hat und ähnliches.
Ja. Ja, man blendet bei der Geschichte dann ansonsten auch die Geschichte aus, ne? Wenn man sagt, wir haben jetzt seit ein paar Jahren haben wir die Webstandards, vorher hat man seit ein ganz paar Jahren hat man eben was anderes, da hat man die Tabellen, da war das der Stand der Technik. Bei den Browsern jammern wir doch auch beim Web, die Webentwickler, das hört man doch, geht doch gerade die Runde rum. Ne? Natürlich haben wir jetzt CSS 2 und wir haben viele standardkonforme Browser, wir haben aber auch den Internet Explorer 7, der schon vor 8 Jahren da war und der es eben bis heute nicht gerafft hat und aber noch existiert. Und mit dem muss man eben klarkommen. Also man hat eben nicht nur den aktuellen Stand der Technik, sondern das ist eine viel größere Spanne dessen, die da für eine Suchmaschine, die kann sich nicht nur auf das Optimum stützen. Und trotzdem geht die Entwicklung ja weiter. Ne? Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, HTML5 wäre scheiße mit den zusätzlichen Elementen, die auch für die Struktur einer Seite jetzt wirklich semantisch gehaltvolle Elemente reinbringen. Mhm. Und trotzdem heißt das nicht automatisch, dass mit Zeitpunkt X da jemand den Schalter umlegt und sagt, es geht jetzt nur noch so.
Schön wär's.
Natürlich, ne? Es würde auf allen Seiten wahrscheinlich Positives bewirken. Es würde aber wahrscheinlich auch
viel das Negatives Positive bewirken. Das würde das zumindest Positive Microsoft behaupten.
In viel Frust untergehen.
Genau, ne? Weil,
ja, in einer idealen Welt. Dann kommt mein absolutes Lieblingsunargument, die Nummer 7, Accessibility. Mhm.
Schieß mal los.
Das übliche Argument, dass halt CSS-Layouts für Accessibility besser sind, da wählt er aber dummerweise genau die falschen Argumente, die alle auch wirklich einzeln widerlegbar sind und teilweise auch, wo er sich selber auch ein bisschen widerspricht. Also das, was er da sagt, dass die Schrift skalierbar sein muss und so weiter, hat nichts mit Layout-Tabellen zu tun. Also ich kann auch in einer Layout-Tabelle skalierbare Schrift reintun. Das hat gar nichts mit dem Seitengerüst zu tun. Und er geht dann ins Detail mit dem bösen IE6 und dass da eben Text nicht in Pixel definiert werden soll. Frage mich, was hat das bitte mit Layout-Tabellen zu tun? Ich kann auch in einer Layout-Tabelle meinen Text in EM oder Prozenten oder in was auch immer rein. Also da geht es eher wahrscheinlich ihm um, da hat er aber vergessen aufzuschreiben, wahrscheinlich so um Oldschool-Styling-Techniken mit Font-Tags und Ähnlichem. Und er geht dann noch weiter drauf, dass halt strukturierte Inhalte mit Überschriften und Absätzen und Listen und ich weiß nicht, was alles ausgezeichnet werden können, kann ich in der Layout-Tabelle genauso machen. Also das ist kein Argument. Insofern, und auch da haben wir wieder das Problem wie bei den Browsern, wenn wir Accessibility ganz streng genommen als die ganz spezifische Usability für Menschen mit Behinderungen betrachten, und das tue ich einfach mal nun und nicht als muss auf dem Handy und auf dem Navi funktionieren, sondern es geht ja wirklich nur um die Zugänglichkeit für Menschen, die darauf angewiesen sind, dass sie, dass das Web bestimmte Qualitäten erfüllt oder dass sie bestimmte Hilfsmittel einsetzen können, um das Web zu nutzen. Und so das Poster Child, also das Lieblingsbeispiel für Accessibility, weil es so herrlich einfach demonstrierbar ist, sind ja immer die Screenreader, mit denen sich blinde Seiten vorlesen lassen. Auch die kommen, weil die Realität im Netz eben leider eine andere ist als in der idealen Welt, ganz wunderbar mit Tabellenlayouts klar.
Vielleicht sollte man als einverstehen Positivbeispiel mal auch beschreiben, wo das Zugänglichkeitsproblem bei Tabellen herkommen kann. Dass, wenn man sich beispielsweise, also für die Vorstellung ist es halt so, dass jemand, der eine Tabelle ist in Zeilen und Spalten aufgebaut und wird Zeilen und Spaltenweise vorgelesen. Also es geht von links oben nach rechts unten. Und das Problem entsteht dann, wenn die visuelle Darstellung, die ich als sehender Nutzer auf dem Bildschirm sehe, der anderen Hierarchie folgt. Wenn ich also spaltenweise und dann zeilenweise beispielsweise lese. Wenn also eine Überschrift für ein Formular, wenn ich sage, ich habe das Label und das Input-Element, die sind in zwei Zellen derselben Zeile in einer Tabelle, dann werden die schon sauber vor das Label vor dem Input-Element vorgelesen, dann passt das auch. Steht aber das Label in einer Zeile drüber und das wird es also vertikal strukturiert und ich packe das in eine Tabelle. Dann kommt der Screenreader unter Umständen durcheinander, weil ich nämlich, wenn ich jetzt mehrere Spalten habe, liest er mir drei Labels vor, ehe er zum ersten Input-Element kommt. Und dann wird es problematisch.
Ja, aber auch das Argument humpelt auch so ein bisschen, weil das sieht nur dann, wenn du in einem Screenreader diese Seite von oben bis unten vorlesen lässt. Um einem Screenreader aber ein Formular zu bedienen, musst du zumindest in den marktführenden Screenreadern in den Formularmodus gehen. Neuere gehen dann automatisch in den Formularmodus. Und wenn du dann deine Labels sauber als Labels getaggt hast, also wirklich das Label-Element verwendest, und die auch sauber verknüpft sind mit den Eingabefeldern, dann ist das so schade, weil nämlich dann der Screenreader die gesamten Strukturelemente außenrum, also die Layout-Tabelle, komplett ignoriert und wirklich nur die Formularelemente vorliest. Und wenn die Labels sauber mit ihren Inputs verknüpft sind, ist das egal, ob die per CSS Anderes Gegenargument dagegen ist, denselben Bockmist kannst du auch mit CSS, mit zum Beispiel absoluter Positionierung machen. Also indem du einfach wie wild in beliebiger Reihenfolge die Sachen in den Inhalt reinklatscht ins HTML, da eine komplett chaotische Struktur im Quelltext drin hast und per CSS die Sachen dann visuell an die richtige Stelle schiebst.
Ja.
Gibt's alles. Ne? Also wenn ich so ein klassisches Dreamweaver-Layout, ne? Am besten noch irgendwie so als hier diese Funktion von Dreamweaver, wo ich mir so ein Photoshop-Layout dahinter lege und dann die Seite drüber und dann so Zahlen nach Zahlen. Ne? Und dann am besten noch mit absoluter Positionierung dann einfach beliebig dann irgendwie die Überschriften dahin ziehen und die Textblöcke dann irgendwie mache ich ganz am Schluss. Ich mache jetzt erstmal die Überschriften und setze erstmal alle Überschriften da rein und positioniere die absolut. Und nimm dann die Textblöcke und schieb die dann zwischen die Überschriften. Dann habe ich die ja im Quelltext in der Reihenfolge, wie ich sie angelegt habe. Habe sie aber visuell eben in der richtigen Lesereihenfolge. Der Screenreader liest aber die Reihenfolge im Quelltext vor. Also kompletten Unsinn.
Ja. Ne?
Also man kann auch mit CSS jede Menge Bockmist machen, den man mit Layout-Tabellen genauso machen könnte. Ne? Hm. Also insofern auch da dieses Argument Accessibility, das, darum geht es letztendlich, hinkt an der Stelle ganz gewaltig.
Okay, kommen wir zu Punkt 8.
Nicht sauber verargumentiert dann.
Punkt 8, Competitive Edge, Job Security heißt es da.
Ja, heißer Punkt. Da ist tatsächlich was dran. Also es ist einfach, naja, Layout-Tabellen sind hoffentlich irgendwann mal tot. Und wer dann als einzige Kompetenz im Lebenslauf, ich kann ganz tolle Layout-Tabellen machen, stehen hat, der wird sicher einen Nachteil haben.
Sind wir noch da?
Ja.
Ja, ich bin noch da. Okay. Ich bin bloß kein professioneller Entwickler. Also ich hab das Jobproblem nicht an der Stelle, sagen wir es mal so. Aber es ist natürlich richtig. Ich meine, man kann sich einerseits hinsetzen und sagen, Jungs, das hat seit 10 Jahren funktioniert, warum soll ich mich ändern? Dann kann man eigentlich nur sagen, dann bist du im falschen Medium, weil das Web hat sich in den letzten 10 Jahren schon 3-mal um sich selbst gedreht.
Mindestens, ja.
Und hat einfach so viele neue Techniken und entwickelt, die es zu lernen und anzuwenden gilt, damit eben wir nicht bloß dasselbe visuelle Bild, was man vor 10 Jahren schon hinkriegen. Also wollen Sie sich vormachen. Mit ein paar Grafiken, mit einer Tabelle und einem Spacer-GIF habe ich vor 10, 15 Jahren genau dasselbe visuelle Layout hinbekommen wie jetzt.
Ja.
Ja, ja, das ist aber auch kein. Das ist
kein Argument.
Ja, ne?
Also,
ja, und das ist auch nicht auf CSS versus Layout-Tabellen beschränkt. Also jemand, der eben nichts zulernen will, das gibt's in jeder Branche. Also ich habe ja in einem früheren Leben auch mal Print gemacht. Auch da hat sich aber ganz viel geändert. Ja. Also auch da gab's Leute, die noch richtig klassischen Bleisatz gelernt haben und dann kam Fotosatz dazu und dann kamen irgendwann die ersten Commodores und Macs dazu und PageMaker 1.0 und so weiter. Also auch da hat sich alle 3 Jahre was geändert und auch da hat sich die Entwicklung mittlerweile beschleunigt bis hin zum Digitaldruck und ich weiß nicht was alles. Und auch da gibt es natürlich Leute, die irgendwie dem Bleisatz noch nachtrauern und sagen, ja, es ist damals alles viel besser. Also das ist nichts, was auf CSS oder auf Webentwicklung beschränkt ist.
Also ich fand den Bleisatz schon cool, muss ich sagen.
Das ist schon ja, gut, klar.
Nee, aber vielleicht kann man so sagen, natürlich ist es immer noch möglich, damit zu arbeiten, aber ich würde vermuten, dass man als Entwickler, der sich eben auf dem Niveau nach wie vor bewegt oder da nicht sich davon wegbewegt, sowohl auch jetzt schon als auch in Zukunft ganz gewiss nicht mehr die spannenden Projekte entwickeln wird. Natürlich kriege ich jemanden davon überzeugt, der vom Web keine Ahnung hat, dass ich eben, wenn ich eben der Enkelsohn von meinem Großvater bin, der eine Firma hat, dass ich dem in meinem Hobby die Seite zusammenbauen kann und er dafür keinen Profi engagieren muss. Ne? Aber die Frage ist, das ist der Bereich, wenn ich einen Kunden ich will nicht sagen, ich ziehe ihn über den Tisch, aber letzten Endes, der Kunde weiß an der Stelle gar nicht, worauf es ankommt und der kriegt das Problem, was da unter Umständen entstehen könnte, eben davon hat auch keine Ahnung. Und in dem Bereich, wenn es eben über die normale eigene private Homepage mit drei Seiten, wer bin ich und was mache ich und wo ist meine Kontaktadresse, wenn es darüber hinausgeht, dann ist es eigentlich, dann gehört es zum guten Ton, dass man das, dass man mit Standards arbeitet.
Eigentlich
und
schon.
Das ist und das ist der Punkt, wo man sagt, bis zu einer gewissen Professionalitätsgrenze oder bis zu einem gewissen Bereich mag das alles funktionieren, dass man arbeiten kann, wie man will. Aber dann fällt irgendwo relativ weit unten und diese Schwelle wird immer weiter nach unten wandern. Der Hammer, wo man sagt, ohne einen gewissen Qualitätsstandard geht es einfach nicht.
Hm. Ja, du kommst ja dann sehr schnell auch in Regionen, wo es immer noch irgendwer noch billiger macht. Also das ist einfach
immer
wirklich professionelle Webentwickler. Also klar, es muss auch solche Wegwerfseiten für die Dönerbude nebenan geben. Die soll in Gottes Namen irgendwer machen, aber derjenige darf dann nicht den Anspruch haben, mit den Fähigkeiten, die er da hat, an den Tag gelegt hat, an die richtig fetten Jobs, die dann auch entsprechend Spaß machen.
Ganz genau, das meine ich.
Das ist halt auch die Argumentation, in den Mike da teilweise eingeht. Und da muss man auch wirklich zwischen den Zeilen lesen, um herausfinden zu können, was er damit meint. Weil eigentlich sagt er, dass Tabellenlayouts wesentlich einfacher zu lernen sind. Und wenn man jetzt CSS macht, ist es eben nicht trivial. Also die ganzen CSS-Hacks und Workarounds, sagt er, sind super, super, super komplex und da muss man schon richtig Ahnung haben. Und wenn ich mir jetzt ausmale, ich habe eine Agentur mit Leuten, die halt jetzt Webstandards machen und die kalkulieren aber 15.000 für eine Webseite und ich habe auf der anderen Seite jemanden, der ist mit zwei Leuten und macht nur HTML-Tabellenlayouts für einen Tausender. Klar, wenn ich da jetzt nicht die richtig argumentieren kann oder komme mit der Qualitativschiene und qualitatives Handwerk und so, dann kann am Ende vielleicht nur die kleine Klitsche gewinnen, die Tabellenlayouts macht. Das ist eben die Krux an der Geschichte. Es ist einfacher zu handeln, aber wie gesagt, ob es jetzt schwierig, ja, und das ist genau die Krux, warum es eben diesen Artikel von Mike gibt, nachdenken über diese Argumente, ja, weil eigentlich, ja, Tabellenlayouts sind eben mal einfacher zu machen. Da kannst du auch einen Praktikanten ransetzen, dem erklärst du das ein bisschen, der macht das, ne, und kriegst vielleicht sauberer hin, als wenn du den jetzt da in Lehrgang für CSS schickst.
Ja, da hat er leider recht.
Ja, leider. Ja,
CSS ist nicht ohne.
Ja,
also das eigentliche Problem ist ja, dass das W3C uns ja quasi per Empfehlung oder per Standard sehr viele Fähigkeiten von Tabellenlayouts, die sie nun mal haben, weggenommen hat, indem sie gesagt haben, ihr dürft es jetzt nicht mehr machen, der Tabellenlayouts sind bäbä, aber sie haben es nicht gleichzeitig mit CSS die Werkzeuge in die Hand gegeben, die eine vernünftige Alternative darstellen würden. Also es gibt wirklich tatsächlich einige Dinge, die man mit CSS nur mit einem irren Aufwand hinkriegt, die mit einer Layout-Tabelle tatsächlich, und das ist wirklich ein schmutziges, das schmutzige Geheimnis der Webstandard-Szene, mit Tabellenlayouts wäre es tatsächlich einfacher.
Definitiv, ja.
Ja.
Also alleine schon, wenn ich mir jetzt drei Spalten nebeneinander hinklatsche, die eine und dieselbe Höhe haben sollen.
Das zum Beispiel, ne? Also,
oder noch ein einfacheres Beispiel. Kommt mir irgendwie immer wieder unter den Hut, die Leute können ein sonst wie komplexes Layout mit CSS-Tabellen, mit CSS erstellt haben oder sich irgendwo hergeholt haben. Sie wollen an der Stelle jetzt Inhalte eingeben und wollen auf gleicher Höhe ein Element links und ein Element rechts haben.
Mhm. Oh ja.
Die Standardantwort ist Tabelle. Mhm. Ne? Also was ist Float? Warum jetzt Floaten? Wie schnell werden Floats kompliziert? Wenn ich flexibles Layout, Rundungsfehler, die Dinger brechen um, die rutschen untereinander. Ja, erklär das mal jemandem. Dass das prinzipiell schon funktioniert und dass es die Lösung dafür auch gibt, aber die liegen eben nie auf dem Tisch.
Das ist eben der große Denkfehler. Also Float war ja eigentlich nie dafür gedacht, komplexe Layouts zu bauen. Das war ja wirklich nur so ein Mittel, um Bilder irgendwie nach rechts und Textfließ rumrum zu kriegen.
Ja. Wobei, es ist die Frage, es ist richtig, sie sind in dem Kontext von CSS nicht dafür gedacht gewesen, aber es gibt durchaus genau so eine Ansätze schon viel, viel länger, um Benutzeroberflächen zu generieren. Mhm. Auch wenn es jetzt einfach oder billig klingen mag. Ich habe früher für ein Amiga programmiert. Ne? Mhm. Der hatte schon immer eine recht vernünftige Grafik. Da ging es schon immer, das ganze Betriebssystem hatte skalierbare Schriften. Und dort gab es grundsätzlich Layout-Bibliotheken, wo du wirklich, wo du nichts fest definiert hast, sondern du hast immer nur Bereiche unterteilt in horizontal oder vertikal und hast gesagt, der Bereich ist linksbündig, rechtsbündig, und das war's. Mhm. Also das war schon diese Technik, Floten nach links, Floten nach rechts, mehr gab es gar nicht. Und dann hast du die entstehenden Unterbereiche wieder hierarchisch unterteilt. Mhm. Und auf diese Art und Weise dazu eben zu sagen, du gibst eine bestimmte Schriftgröße, mit der legst du dein Layout an, aber prinzipiell kann der Nutzer machen, was er will, und kann das auch aufblasen, hat das wunderbar funktioniert. Mhm. Es ist nur eben in der Tiefe gar nicht so in CSS reingerutscht, sondern in CSS war es wirklich einfach nur, so wie du sagst, mal ein Bild links im Text positionieren, mal rechts, für sowas war es gedacht.
Naja, also im Prinzip so, wie es Quark und InDesign auch handhaben. Du kannst halt ein Bild entweder im Text aufhängen und das fließt dann mit, oder ist es halt irgendwo statisch auf einer Seite positioniert und fließt halt nicht mit. Das sind halt ähnliche Denkmodelle.
Genau.
Aber ein wirklich sauberes Modell, ich meine, gut, das gibt's, aber da gibt's ja diesen einen Browser, der das alles nicht unterstützt. Es würde ja funktionieren, wenn dann sich die Herren Browserhersteller mal darauf einigen würden, jetzt letztes Jahr CSS3 zu implementieren. Das fehlt halt leider noch. Ja. Insofern sind die Mittel halt, die wir zur Verfügung stehen haben, nicht wirklich in der Praxis für komplette Layouts umsetzbar. Also wir müssen nach wie vor missbrauchen, letztendlich Dinge, wofür sie eigentlich nicht gedacht waren.
Jetzt kommen wir zu Punkt 9, Quick Website Wide Updates. Das hatten wir eigentlich schon.
Ja.
Im Prinzip, weil es nämlich darum geht, dass Mike sagt, wenn ich jetzt eine Änderung in CSS mache, kann ich die zwar an eine Stelle machen und ich habe überall die Änderungen. Er argumentiert aber, dass man mit einer Webseite, also Tabellenlayouts, die man jetzt wirklich gut durchplant, dass man das da eben so schnell machen kann. Würde ich mal stark bezweifeln ansichts dessen, dass wir auch in der Agentur noch zwei Tabellenseiten haben von großen Hotels, wo du jetzt mal nicht schnell ein neues machen kannst. Wo wir mit Tabellenlayouts arbeiten müssen und da Änderungen zu machen, das ist schon eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, das haben wir eigentlich schon abgefrühstückt in unseren vorherigen Argumentationen.
Ein bisschen was kann man noch dazu sagen. Wo das Problem wird schon wirksam. Und zu gewissen Teilen würde ich das auch sagen, dass es eben wirklich so ist, dass Tabellen unter Umständen schon an der Stelle mehr Aufwand bedeuten. Denn das Problem bei Tabellen im Gegensatz zu CSS ist, bei CSS kann ich positionieren. Ne? Ich kann sagen, Container nach links, Container nach rechts. Ich kann floten, ich kann absolut positionieren. Ich kann verschiedene Container unabhängig von den restlichen Elementen der Seite irgendwohin positionieren. Und demzufolge kann ich sie auch da wieder wegnehmen und was anderes damit machen. Mhm. Und das geht bei Tabellen in der Regel nicht, sondern ich definiere eine Anzahl von Zellen pro Zeile. Mhm. Und wenn ich eine Zelle da rausnehme, dann muss ich sie wohl anders wieder einfügen. Und dann ist das so ein System. Es gibt doch diese schönen Spielchen hier, wo so ein Quadrat mit 25 Feldern, 24 sind belegt, und dann kann man so einzelne Felder immer hin und her schieben und die nicht reinfügen.
Genau. Ja.
Genau das passiert. Also ich muss eine Zelle raus und automatisch ist ein Rattenschwanz hinterher, den ich korrigieren muss. Das heißt, ich muss mindestens die Nachbarzellen anfassen und sagen, diese Zeile hat jetzt eine Zelle weniger.
Seine Argumentation ist dahingehend auch sehr löchrig, die von Mike, denn auch wenn ich die Tabellenlayouts richtig gut durchplane und mir richtig einen Kopf mache am Anfang, dann schaue ich ein Jahr später drauf und muss ein Update machen und sehe einen Tabellenwust, wo sich niemand zurechtfindet. Und da jetzt mal wirklich diese Spalte rauszufinden, gerade wenn du mit verschachtelten Tabellen arbeitest, da sitzt du alleine schon 10 bis 15 Minuten, bis du die Stelle mal gefunden hast durch Try and Error, indem du irgendwelche Buchstaben reinsetzt, um zu gucken, wo ist denn das Ding jetzt? Also das ist nicht einfach.
Ja, das ist in der Tat ein Argument, das zieht, ja. Keine Frage.
Ja, und das ist auch ein Argument, wenn ich jetzt nochmal in Richtung CSS gehen sah, das ist auch das, was gerade bei einer Vielzahl von CSS-Frameworks, weil eben Blueprint und 960GS, wo im Prinzip, die sind haargenauso aufgebaut, diese idealen Grids, dort kannst du im Prinzip das Div mit der Klasse für das entsprechende Grid durch TD ersetzen. Ja, weil die genauso, ohne, da gibt es keine hierarchische Gliederung, keine Schachtelung, dass du irgendwo ineinander Elemente verschachtelst und damit wieder irgendwo unabhängig kommst, sondern das geht wieder genauso, links oben los und endet rechts unten. Und das ist genau, ich nehme ein Element, das ranrutscht nach. Na, das ist auch der große Kritik. Jens Rochter hat das in einem Artikel vor einem halben Jahr mal recht schön aufgedröselt. Na, und auch da müssen wir wieder gucken, geht da CSS gerade in die richtige Richtung? Ne? Frameworks sind eine schöne Sache. Braucht er mich ja bloß fragen, ich erzähle es ja jedem. aber man muss auch gucken, was da für eine Technik dahinter steht, ob die wirklich die richtige ist. Mhm. Ne? Und so schön Grids sind, aber wenn man sich vollständig darauf einlässt, hat man Schwierigkeiten, genau dieses Problem dann wirklich zu umgehen. Mhm. Weil es eben so nah verwandt dieser Tabellenprogrammierweise ist. Es geht anders, ohne Zweifel. Aber um es anders umzusetzen, um genau um diese Fallstricke nicht reinzukommen, brauchst du als Entwickler, musst du deutlich mehr Hirnschmalz reinstecken, um dort eine richtig funktionierende Struktur für so eine Seite dann zu finden. Mhm. Na? Da ist wieder die Frage, was leistet man, wie sieht das Idealbild aus und was leistet man sich im Alltag? Wie weit geht man davon weg, weil man es einfacher haben will?
Ja.
Und dann kommt der Punkt, wo man eben wirklich sich das Argument auch gefallen lassen muss, dass man nicht besser ist mit CSS als mit dem, was man früher mit Tabellen gemacht hat.
Hm. Okay.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Sind wir bei 9 oder bei 10?
Wir sind bei 9 und kommen jetzt zu 10, und zwar easier for teams to maintain.
Ja. Oh, schwierig. Auch ausgesprochen schwierig. Also gerade so die Erfahrung in großen Teams ist, dass Stylesheets da schon die Tendenz haben, aus dem Ufer zu laufen, wenn nicht irgendwer quasi the master of the style sheet ist und irgendwem im Team den Hut aufsetzt und nur der bestimmt, was in so ein style sheet noch mit rein darf. Wenn also jeder, ich will noch nicht mal von Redakteuren sprechen, sondern auch nur eine gewisse Anzahl von Entwicklern da irgendwie beliebig im style sheet rumfummeln darf, dann ist das hinterher ein Wartungsalbtraum.
Genau, kann ich vielleicht mal direkt erklären. Bei 7Load war es ja so, dass wir die komplette Videoplattform auf dem weißen Blatt Papier wirklich neu angefangen haben. Und ich war der Herr sozusagen über das CSS. Und das war genau nämlich das Thema. Also wenn ich wirklich das CSS aufbaue und jeder dürfte im CSS rumfümmeln, wie ihn beliebt, dann bringt das herzlich wenig, weil irgendeine Anweisung, die einer nicht so ganz verstanden hat, die überschreibt ganz andere Sachen und es haut dir später alles um die Ohren. Und schlussendlich müsste ich dann dafür gerade stehen, dass es nicht funktioniert und das Ganze dann wieder fixen. Also das wäre ein unglaublich großes Fass, was irgendwann mal überlaufen würde. Deswegen habe ich auch von ganz Anfang an schon gesagt, um den Entwicklern auch noch den Freiraum zu geben, nochmal eben CSS-Styles selber nachzuschieben, bevor sie mich irgendwie drum bitten, da was zu machen, das ist ja auch keine Lösung, habe ich grundsätzlich erstmal alle Elemente vorgestylt und gemacht und das CSS festgelegt, den Entwicklern aber eine Development-CSS zur Verfügung gestellt. Das sah eben so aus, dass die Development-CSS zum Schluss als letztes geladen wurde und sie dort ihre Sachen eintragen konnten. Mhm. Dann war die Teamanweisung, wenn ihr das getan habt und ihr habt das Ding ins SVN gepackt, dann bitte gebt mir Bescheid, damit ich das kontrollieren kann. Und ich habe mir das ganze Ding angeschaut und habe dieses CSS dann übernommen in die richtigen Style-Sheets an der Stelle, wo es reingehört. Mhm. Und ja, anders kann es auch nicht laufen, weil sonst haut es dir echt um die Ohren.
Ja, guter Ansatz.
Wobei das hier an der Stelle dann nicht mehr um CSS oder Tabellen geht.
Ne? Nee, das ist ja auch das, was Thomas sagte. Also selbst CSS.
Nee, auch also das Argument dann hier von Mike Davis passt an der Stelle auch nicht.
Ja.
Es wird nicht pflegeleichter, wenn ich eine Tabelle nehme und sage, ich hau jetzt natürlich, ich kann da nichts mehr überschreiben, ich habe allen Blödsinn dann in dem HTML stehen. Ne? Das macht es aber nicht übersichtlicher, sondern das Chaos sieht nur anders aus.
Ja, hast du recht.
Ja. Also es ist weder ein Argument pro noch contra CSS, sondern eher eigentlich für redet miteinander und legt Abläufe fest.
Richtig,
und
so ganz genau.
Da nichts mehr mit Layout-Tabellen zu tun.
Da hatte ich auch mal einen Artikel bei den Webcrowds geschrieben, wo es genau darum ging, redet miteinander, findet Standards und bevor ihr mit der Arbeit anfangt. Ja,
ja das ist oft so, ne? dass man also, wenn man dann mal nur 5 Minuten statt 2 Minuten nachdenkt, hinterher dann aber irgendwie ein paar Stunden oder Tage Arbeit damit einspart. Ne?
Ja.
Gut, nächster Punkt. Increased Usability.
Keine Ahnung, was das soll.
Also, ich wüsste nicht, was das, sagen wir so, wenn wir es mal auf das Layout runterbrechen, so viel Einfluss hat das Layout selber dann wirklich, denke ich mal, nicht.
Dass, ja, also er argumentiert es ja jetzt mit, dass man da ganz einfach einen Fenstereinschieb machen kann. Ne? Ja, gut. Bei einem einigermaßen komplexen Webauftritt hast du ja sowieso irgendein System im Hintergrund, was dir diese Printansicht in irgendeiner Form generiert. Sei es jetzt per CSS umgeschaltet oder
vom System direkt. Ja, vom
System direkt. Das
generiert.
Ja, und ich kann auch aus einer statischen HTML mit Layout-Tabellen und Font-Text-Seite per CSS ein Print-Layout machen und ein bisschen JavaScript noch reinstreuen und dann funktioniert es auch mit Layout-Tabellen. Also auch das ist jetzt nicht unbedingt so das Killer-Argument.
Ja.
Ja, lass mal, mehr brauchen wir da, glaube ich, nicht so, dazu sagen. Nee, more complex layouts and designs.
Nummer 12.
Muss ich erstmal selber lesen, Nummer 12. Oder ihr sagt mal was dazu, genau. Ich lese gerade, ja. Er sagt also, mit Tabellen war es also kein Problem, flexible Layouts zu erstellen. Und er führt hier als erstes an, wie lange das gedauert hat, ehe beispielsweise damals, ich glaube, ja, Liste Part war es, diese Artikel The Holy Grail rauskam. Also wie lange hat es überhaupt gedauert, ehe man mit CSS wieder so halbwegs den Stand erreicht hatte von dem, was man von Komplexität einer Seite machen kann. Da reden wir wirklich nur von einfachen Spaltenlayouts im Moment noch, bis die Dinger wieder robust waren.
Da ist was dran, ja. Also es gab ja wirklich diese Zeit, wo die Web-Standardistas schon nach draußen gegangen sind, gesagt haben, Layout-Tabellen sind bäh und dürfte jetzt nicht mehr benutzen, aber die CSS-Layouts, die damals zur Verfügung standen, noch nicht wirklich stabil waren oder noch nicht so durchgetestet waren.
Ja.
Und damals eben sehr viel CSS-Layouts noch mit Positionierung und Ähnlichem funktioniert haben.
Ja.
Und das ist trotzdem bei der kleinsten Änderung dann damaligen Browser einfach damit komplett überfordert waren. Also da gab es schon so eine Zeit, wo sehr vielen klar war, dass Layout-Tabellen jetzt nicht mehr so der Stand der Dinge sind, aber die Alternative war noch nicht da. Aber ich denke, über den Punkt sind wir dann wirklich jetzt hinaus. Also ich denke mal, jegliches Layout, was man sich nur irgendwie ausdenken kann, geht auch irgendwie mit CSS. Die Frage ist halt nach dem Aufwand.
Ja.
Das hatten wir ja schon bei den.
Selbst da bin ich mittlerweile eigentlich der Meinung, dass es in vielen Fällen, wenn man nicht nur total schwachsinnige Regelungen da kommt und seinem Kunden, der glaubt, der da sagt, ich will aber das so und so haben, weil ich eben in Word von mir aus das so gestalten könnte, ne? Dann geht es in CSS nicht nur irgendwie, sondern dann geht es mittlerweile eigentlich, wenn man die Technik im Griff hat, sehr, sehr gut. So dass man wirklich dass ich sage, man braucht, es ist nicht unbedingt besser. Ne? Besser wäre es gewesen, wenn es von Anfang an funktioniert hätte. Und das hat es eben nicht. Aber es ist auch so mittlerweile, es funktioniert mittlerweile so gut und hat sich so gut entwickelt, dass man sagt, heute brauche ich auch den alten Schrott nicht mehr, weil der ist auch nicht besser.
Ja.
Ja, Spacer GIFs. Verwendet die noch jemand?
Ich habe schon ewig keins gesehen.
Ja, also mag ja sein, dass die von manchen Tools noch, also Dreamweaver macht es ganz sicher noch. Und es gibt sicher auch, aber da sind wir wieder in dem Bereich Wegwerfseiten. Ne? Also auf Wegwerfseiten für den Friseur oder die Pommesbude, klar, wird es sie sicher noch in Mengen geben. Aber ich glaube, bei einigermaßen großen Auftritten oder so wird man die kaum noch finden.
Hm. Aber auch hier Vorsicht beim Lesen von Mikes Artikel. Er sagt nämlich, dass Tabellenlayout nicht unbedingt meinen, dass da Spacer-GIFs drin sein müssen. Und er zitiert hier den Jeffrey Zaltman, der ein Buch geschrieben hat, Designing with Web Standards, indem er da eins der ersten Bücher, wo er eben Tabellenlayouts vorgestellt hat, wie man das richtig macht, aber allerdings ohne Spacer-GIFs. Also Vorsicht beim Lesen, deswegen wirklich zu Ende lesen. Mhm. Komisches Argument, ja.
Naja, gut, und es ist ja, also das ist die erste Web-Standards von Zaltman, die ist 9 Jahre oder wann ist sie das erste Mal rausgekommen, weiß ich gar nicht. Die ist ja uralt.
Ja.
Also insofern, ich sehe gerade 2003, ist es nicht noch.
Wahrscheinlich neu aufgelegt oder so.
Ja. Ja, das ist ja auf jeden Fall, das ist ja eher so was fürs Antiquariat eigentlich, das Buch.
Ja.
Insofern, das ist auch so ein Unargument eigentlich.
Genau. Aber wie gesagt, also Mike ging es so darum, diese Argumente von diesen selbsternannten CSS-Evangelisten eben ein bisschen aus den Angeln zu heben und zu sagen, überleg doch mal, was hast du hier eigentlich erzählt und stimmt es denn wirklich? Hast du mal wirklich dir Gedanken gemacht, das nachzurechnen? Und das ist ihm gelungen. Ja, auch wenn durch komische Methoden und er sich Argumente an den Haaren herbeigezogen hat, die nicht konsistent sind oder wo er auf der einen Seite das und das erzählt, aber schlussendlich unter dem Strich macht auf was aufmerksam, wo auch wir kurz überlegen mussten und denken, ja Mensch, eigentlich in Teilen hat er recht. Ja? Also auch wenn es jetzt kein Pro-Argument für Tabellen ist, aber grundsätzlich, wenn ich so argumentiere, dann muss das auch so sein.
Hm. Ja, das sagt er auch ganz deutlich dann jetzt in dem Fazit, ne? Dass es ihm wirklich nur darum geht, well, I find the level of discourse about CSS layouts low. Ihm geht es einfach nur darum, dass die Art, wie es im Augenblick argumentiert wird, einfach vom Niveau her einfach zu niedrig angesiedelt ist. Zu viel sich so auf die Schulter klopfen und sich selbst gratulieren, wie cool und wie toll man noch ist und so. Und aber die wirklich echten Argumente fehlen noch oder es wird halt nicht richtig argumentiert an den falschen Stellen.
Es ist ja auch immer dasselbe, es sind immer dieselben Argumente, die auf den Tisch kommen und so langsam muss ich jetzt, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, auch feststellen, dass viele haben das jetzt gelernt, wissen jetzt inzwischen, was CSS-Layouts sind und wie sie funktionieren und plappern diese Argumente aus dem Kopf einfach nur noch nach, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was steckt denn technisch überhaupt dahinter.
Ja, und die Argumente können aber eigentlich nicht so überzeugend sein, also so zwingend überzeugend sein, weil wenn sie so gut wären, dann wäre der Rest des Webs ja auch schon zum Besseren bekehrt worden. Aber da dem nicht so ist, fehlen halt trotzdem irgendwo noch die richtigen Pro-CSS-Argumente. Mhm. Oder zumindest erreicht man mit der Art, so wie der das mit seinen 13 Punkten und keine Spacer-GIFs benutzen und das alles böse. Nicht. Erreicht man nicht die Leute, die nach wie vor tagtäglich Mods ins Netz stellen.
Ja.
Also da fehlen einfach noch bessere Argumente.
Das ist ja auch die Quintessenz, was er am Ende rauswirft in seinem Artikel, dass es eben, ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, das eine oder andere jetzt zu verteufeln oder wieder in Dreck zu ziehen, sondern dieses heroische Besser. Ne?
Ja.
Besser, weiter, schneller. Und das passt eben nie, weil wir haben es ja jetzt selber gesehen. Wir haben 13 Punkte alle durchdiskutiert und so ziemlich bei jedem Punkt findest du was, wo du sagst, recht hat er schon.
Hm.
Ne? Vielleicht nie im Großen und Ganzen, aber in gewissen Punkten, du findest immer irgendwo was, wo du es eben nicht belegen kannst oder wo du sagen kannst, Tabellen, natürlich hier und da geht es schneller, also es ist einfacher, es ist weniger kompliziert und sonst was. Und deswegen kommt er ja auch zum Schluss, es ist einfach im Moment was anderes. Es ist eine andere Art zu gestalten und das ist die Weiterentwicklung, die das Netz in den letzten Jahren vollzogen hat, dass man eben sagt, selbst wenn es momentan vielleicht auch seine Vorteile noch nicht vollständig ausspielen kann, ne? Weil eben auch die ganzen verschiedenen Browser mit dieser variierenden CSS-Unterstützung und mit den ganzen Bugs dafür sorgen, dass du auch, wenn du mit CSS gestaltest, immer wieder Kompromisse machen musst. Ne? Du kannst ja noch nicht mal alle CSS2-Selektoren benutzen.
Nee.
Ja? Das heißt, du kannst einen Teil der Vorteile ja überhaupt nicht nutzen im Moment. Das ist also immer wieder irgendwo, man muss sich auf Kompromisse einlassen und da kann man genauso argumentieren, ja, weil es eben diese Browser alle noch gibt, kann ich auch CSS gar nicht so benutzen, wie es eigentlich möglich wäre.
Was ist kein Pro-Argument für Tabellen ist, sondern ganz einfach nur ein Missstand aufdeckt,
dass das ist CSS der Unterschied eben zwischen,
perfekt ist.
Das ist der Unterschied zwischen Gummibärchenland und Realität.
Ja.
Ne? Hm. Wo man einfach sagt, man muss damit leben und dass es eben die Vergangenheit gibt und auch CSS ist noch nicht so alt, die alten Browser sind auch noch nicht so lange tot oder sind noch nicht mal richtig im Sterben.
Andere Geschichte, Entschuldigung.
Ja, damit muss man sich einfach arrangieren. Hm. Na, und deswegen ist es eben bei diesen, wenn ich so heroisch das rausblase, dass das alles so toll ist, automatisch, und man sieht es in dem Artikel, macht man sich eben angreifbar und dann muss man eben wirklich die Argumente finden, die wirklich auch langfristig ziehen. Und da muss man vielleicht auch mal einen Schritt nach vorne gucken.
Ja. Ja, ich denke, dann haben wir zur Genüge diesen Artikel auseinandergenommen. Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass auch genau das ist, worüber wir uns neuzeitlich zum Beispiel über den Spiegel aufregen, wenn die versuchen, technische Artikel zu schreiben. Man sollte genug und genau recherchieren und wirklich mal hinterfragen, ob zum Beispiel jetzt diese Attentäter-Geschichte bringe ich jetzt nicht. Da gab es ja jetzt auch was, wo die Journalisten jetzt mal was rausposaunt haben, was nicht ist. Das gilt natürlich auch für Blogger, das gilt natürlich auch für CSS-Evangelisten. Überlegt euch wirklich, ob das, was ihr erzählt, wirklich stimmt und beziehungsweise macht euch Gedanken darüber. Ich unterstelle mal Mike, dass das sein Wunsch war,
ja.
Mit der Aussage. Ja. Zumindest habe ich es so mit 2 Tagen Verspätung, also nach 2 Tagen, kann ich das behaupten, dass ich den Artikel so empfunden habe. Das musste bei mir auch erstmal sacken. Aber schlussendlich, wie gesagt, okay.
Beteiligt euch an der Diskussion im Blog auf technikwürze.de. Unsere Hörer kommen zu Wort.
Kommen wir noch zu einer Sache kurz zum Schluss. Wir sind ja auch deutlich über der Zeit, haben fast 1,5 Stunden. Eine Sache möchte ich unbedingt noch loswerden. Es gab ja in der letzten Folge endlich nach langer Zeit wieder eine neue Folge und es gab kompletten Redesign. Und da möchte ich an dieser Stelle mal allen danken, wirklich allen danken. Wir hatten als Team super großen Zuspruch, allein, dass wir ein Redesign gemacht haben. Und es gab auch viele, viele Kommentare. Also wirklich viele E-Mails kamen bei mir an. Es gab sehr viele Tweets über Twitter. Kommentare hatte ich gestern gezählt, hatten wir 40 alleine auf der Seite, die um das Redesign gingen und ein bisschen auch über die neuen Folgen. Ihr habt uns wirklich viel Feedback gegeben. Bitte nicht aufhören damit, denn wir entwickeln noch ein bisschen was weiter. Möchte noch mal kurz erzählen, was wir so insgesamt getan haben, was auf euer Feedback direkt zurückgreift. Das waren die Meta-Informationen im Titel. Da stand ja 40 Kommentare, ein Trackback. 2 Moderatoren, das war zum Beispiel nicht verlinkt, das haben wir inzwischen verlinkt. Was wir auch endlich haben, ist die Querverlinkung der Moderatoren, denn auf jeder Seite war ja zu sehen, welcher Moderator, rechts oben diese kleine Box, war da und wenn ihr darauf geklickt habt, kamt ihr zur Teamseite. Aber jQuery hat eben nicht dafür gesorgt, dass euch der Moderator angezeigt wird. Was auch nicht funktioniert hatte, war, wenn ihr jetzt einen Moderator habt und ihr wollt diesen Link weitergeben, wie zum Beispiel, dass alle kleinen Mädchen, die jetzt zuhören oder die großen erwachsenen Frauen, die finden jetzt Dirk Jesses Stimme so sexy und wollen jetzt nochmal gucken, in welchen Folgen hat er teilgenommen. All das ist jetzt zusammengefasst möglich. Querverlinkung funktioniert und das funktioniert auf jeden Fall super gut. Die Seiten haben wir validiert, da ist es in der Entwicklung mal eben passiert, dass da ein Span gefehlt hat und schon hatten wir mal eben so 40 Fehler auf der Seite. Sollte behoben sein. Typografisch haben wir sehr, sehr viel geändert, auch gerade für XP-User. Startseite haben wir noch geändert. Kommen wir gleich nochmal drauf ein, Dirk. Dann habe ich eingebaut eine Suchfunktion für die Kommentare, und zwar ist durch das neue Layout die Sidebar recht schmal geworden, die Kommentare ziemlich schmal, und es gibt jetzt auch in jQuery eine kleine Funktion, da drückt darauf auf die Lupe und das vergrößert sich über die ganze Seite. Vielleicht auch nicht ideal, müssen wir darüber überlegen, inwiefern wir das noch optimieren können. Auf jeden Fall, das ist drin. Visited Links im Archiv, eine Suchfunktion ist drin und so weiter und so fort. Eine Sache, die ich noch kurz ansprechen möchte, besonderen Dank an Matthias Schäfer, der hat mal kurz mit Regular Expressions ausgeholfen, das ich brauchte für die Teamseite. Also wirklich, wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen für das Design, sehr viele Hinweise, was wir noch verbessern können, und wir möchten euch bitten, also wir bleiben noch dran, wollen diese Seite noch ausbauen, dazu brauchen wir euer Feedback. Also was können wir dran verbessern oder gefallen euch die Farben nicht? Wenn ihr den habt, schickt uns das. Wir wollen wirklich eine Seite bauen, an der ihr noch ein bisschen Spaß habt. Ja, soweit von mir. Also herzliches Dankeschön. Okay, an dieser Stelle auch danke ganz explizit an Dirk Jesse. Du darfst nochmal Hallo sagen.
Hallo.
Und Thomas Kaspers. Und noch eine Geschichte ganz eben, warum ich ein bisschen ins Stocken gekommen bin. Dirk, du hast dich gerade dafür bedankt, dass ich dich erwähnt hatte mit den erwachsenen Frauen, die so heiß auf deine Stimme sind. Ich hätte jetzt auch Thomas nehmen können, aber
muss ich noch einen Ironie-Take drumherum machen?
Den haben wir jetzt damit erwähnt. Ja. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden und bei euch fürs Zuhören. Ich fand, es ist eine super gute Sendung geworden. Deswegen haben wir die auch total genannt. Noch eine Stelle, wenn ihr Technikwürze gut findet und wir geben uns ja wirklich reichlich Mühe, dann belasst es nicht dabei und schreibt uns einen Kommentar, sondern erzählt es bitte auch euren Kollegen in den Agenturen oder wo ihr auch immer seid, beziehungsweise anderen Freunden, die auch Webseiten bauen. Empfehlt den Technikwürze, die sollen mal zuhören und ebenfalls kommentieren. Dann machen wir vielleicht noch mehr Sendungen. Alles klar. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin. Bye bye. Vielen Dank euch beiden.
Tschüss.
Tschüssi.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
Ja, wunderbar. Dann sind wir
durch. Jetzt müssen wir noch einen Quatsch machen für die Outtakes.
Ja, schlag was vor. Was machen wir jetzt?
Das, was ich gerade gesagt habe, kannst du ja schon nehmen.
Ja, das am Anfang, ne? Auch.
Ich war letzte Woche schon dran. Da hast du schon mal, da hast du genau den Amazon-Link. Mhm.
Ja, dass da jemand Gummibärchen schickt. Ne?
Also irgendwas hast du da erzählt.
Genau. Deswegen kam jetzt gleich wenn dir jemand Gummibärchen schicken will, dann gibt es von Dirk den Amazon-Link.
Genau.
Ja, das soll jetzt keine Wertung sein, ne, dir gegenüber. Das ist eher die Wertschätzung.
Ja. Wir könnten ja auch alle mal sagen, für Tom, wir drücken die Daumen für Köln, für das nächste Spiel.
Ja.
Wer ist dran? Wer geht unter, Tom?
Cottbus.
Ah, alles klar.
Soll ich das bringen?
Okay, ja, Cottbus ist nicht die Nähe hier. Also ein Dresdner interessiert das ein Scheiß, was Cottbus macht.
Hannover kann untergehen, ist mir egal.
Ehrlich?
Ja, ist mir voll egal. Ich stehe überhaupt nicht auf Fußball.
Ach so, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob ich dir eine Karte mitbesorgen soll, weil da geht nämlich am Dienstag der Vorverkauf los.
Aber du hättest dann mit ich hätte gar kein Problem. Ich mag die Hannover-Jungs sowieso nicht, weil das sind alles...
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Ich weiß nicht, wie die anderen alle sind, ja, die Spieler. Auf jeden Fall, ich setze mich gern mit auf deine Tribüne, ziehe mir dein Trikot an, wenn Hannover dabei ist und sage, ne, Köln über alles oder so.
Wie machen das eigentlich die Berliner gerade? Ich meine, die halbe Stadt mag ja Hertha nicht.
Bitte?
Die halbe Stadt mag ja Hertha nicht, die halbe Stadt liebt ja Union Berlin.
Ja gut, aber das ist ja nur die eine östliche Hälfte der Eisernen Union. Also ich glaube, die westliche Hälfte entdeckt gerade den Fußball wieder. Ne? Der war ja da so, wann waren sie das letzte Mal Meister? Ich glaube vor 78 Jahren oder so. Ne? Da hat ja quasi die Stadt
So als das alte Stadion gebaut wäre, so ungefähr, ne?
Ja, so ungefähr, um die Zeit muss das gewesen sein, ja. Ja.
Ach, ja. Hey. Ja, unsere Freizeit.
Also sprich für mich keine Karte für Hannover, okay.
Erstmal nicht. Aber wenn ich gerade in der Nähe bin, dann komme ich auch mal mit.
Nee, musst du sagen. Also, wie gesagt, Dienstag ist Vorverkauf. Ja. Ja, wenn ich
kein Problem.
Fußball, ist ja Quälerei dann.
Genau. Naja, sagen wir mal so, ich war noch nie im Fußballstadion und ich würde es mir unglaublich gerne mal anschauen. Ja. Weil ich gehört habe auch von vielen, beziehungsweise im Fernsehen siehst du es ja nicht wirklich, dass die Stimmung während eines Spiels einfach sensationell sein soll.
Wenn die Kölner da sind, ja. Ja, das ist wirklich so. Ja. Das hat jetzt nichts mit meiner Liebe zu diesem Verein zu tun,
ja.
sondern das hast du auch letzte Woche gehört, als wir auswärts auf Schalke gespielt haben. Du hast in Premiere nur Kölner gehört.
Mhm.
Ja. Also die machen wirklich aus jedem Auswärtsspiel ein Heimspiel. Das war jetzt auch, letztes Jahr war ich in Bochum, Ende des Jahres, mit roundabout 15.000 Kölnern.
Aha.
Und das ist einfach, wir sind dann mit ein paar Mann, mit ein paar hundert Mann in das Vereinsheim des VfL Bochum. Und haben quasi den Laden da mit friedlichen Mitteln übernommen. Also mit unserer rheinischen Frohnatur haben wir das Vereinsheim des VfL Bochum übernommen, bis zu dem Punkt, wo der Wirt dann irgendwann aufgegeben hat und hat dann Viva Colonia aufgelegt.
Sehr schön.
Im VfL-Vereinsheim. Dann haben die Bochumer mit uns gefeiert, dass wir gewonnen haben.
Super.
Das ist einfach, also deswegen liebe ich diesen Verein, der ist halt genauso bekloppt wie ich.
Nee, ich würde es mir, glaube ich, unglaublich gerne mal anschauen, um das einfach mal gesehen zu haben.
Nee, ich wollte der Kollege Krupinski, ich weiß nicht, ob du den kennst, aus Hannover.
Nee. Nicht vom Namen her.
Der war früher mal BIG-Berater bei diesem komischen blinden Testverfahren.
Ach so, okay.
Aus Hannover. Der wollte auch mit mir kommen. Der ist aber.
Ach, er, ja, natürlich, doch, klar. Ja, ja.
Der ist aber 96er-Fan.
Also ach, okay.
Den könnte ich jetzt nicht mit in den Köln. Naja. Gut.
Verstehe.
Ja.
Ja, wunderbar. Also.
Sonst nichts mehr.
Ja. Nee, war eine schöne Sendung, hat Spaß gemacht.
Finde ich auch. Stelle ich genauso online.
Okay.
Und dann quatschen wir nächste Woche. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende, ne?
Ebenso.
Bis dann.
Ciao. Tschüssi.
Ciao. Licht anmachen, hier wird es ja richtig.
Wird schon dunkel bei dir, ja.
Sollen wir Licht ans Fahrrad machen?
Oh. Passend zur Stimmung jetzt, wird dunkel.
Wir wollten doch fragen, ob man dich Mr./T aussprechen soll.
Genau, also du schreibst ja immer /T, jetzt ist die Frage, wie möchtest du genannt werden? Ist es /T, ist es /T oder ist es Mr. T?
Nein, das ist einfach, also meine Kinder sagen zu mir, blöder Papa. Nee, Thomas, reicht. Also, ja.
War auch nur ein Scherz. Okay.
Ja, CSS-Hooligan.
Sehr schön. Ich nehme übrigens schon auf, das ist alles für hinterher.
Ah, okay. Machst du so Outtakes, oder?
Ja, wenn ich mal alles mitschneide, dann schon. Das Blöde, also das Gute ist, wenn ich die normale Aufnahme mit meinem normalen Programm mache, sage ich Start, dann ist der Beginn der Sendung und wenn ich Stopp drücke, ist die Sendung fertig. Mhm. Das hat den Vorteil, dass ich nichts mehr schneiden muss und bin super schnell mit dem Podcast fertig. Nachteil ist, es gibt keine Outtakes.
Erst ungefähr.
Ja. Vielleicht gibt es die auch.
Oh, ich hab noch was für die Outtakes. Ich habe gerade eine Mail von meinem ganz speziellen Freund Oliver Thiel gekriegt. Da freue ich mich ja richtig drüber. Ach herrlich, von Stay Friends.
Oh, ach dein Lieblings. Oh. Der Typ ging mir mal
schöne
so auf den
Grüße
Zeiger.
Grüße an Oliver Thiel. Du gehst allen Leuten so dermaßen auf die Kochornis.
Genau, ich habe extra mal meinen Account mal gelöscht.
Ich auch.
Ich finde es so, nämlich sowas von dämlich, ja, dass ich habe letztens von einem, den ich wirklich aus der Schule kannte, eine Nachricht bekommen, wo ich sagte, Mensch, ja, bei dem hätte ich mich sowieso gern mal wieder gemeldet und jetzt hat der sich gemeldet und will natürlich auf Antworten klicken und das Programmchen sagt mir, hier, überweist uns mal ein bisschen Kohle, dann darfst du ihm vielleicht mal schreiben, dass du ihn kennst, ja. Und da habe ich gesagt,
kriegst du noch nie mal die E-Mail-Adresse raus.
Da mir der Oliver sowieso auf den Zeiger geht, ich kick ihn jetzt mal. Und dann habe ich meinen ganzen Account da gelöscht. Ich habe da echt die Schnauze voll gehabt von dem Teil.